Antje, kannst du dir eine Zukunft vorstellen, in der wir nicht mehr darüber diskutieren werden, welchen Druck Schönheitsideale auf Frauen ausüben?
Ja, kann ich mir. Ich würde aber sagen, dass das erst in sehr, sehr weiter Zukunft passiert, weil wir befinden uns ja gerade in einem, ja, in einer sehr starken Umbruchphase, weil gerade über Social Media durch Schlagworte wie Body Positivity oder jetzt auch ein bisschen neuer Body Neutrality versucht wird, eine Sensibilität für dieses Thema zu schaffen, dass man Frauen nicht mehr anhand ihrer Körper bewertet, dass sich über kurz oder lang so etwas wie ein Schönheitsideal auflöst. Aber ich glaube, dass das noch ein weiter Weg ist. Wir reden, glaube ich, nicht davon, dass das in 20 Jahren schon so sein wird, weil jetzt ja auch gerade eine Kritik zum Beispiel auch an der Body Positivity Bewegung jetzt wieder vorherrscht, weil man ja natürlich dann im Umkehrschluss sagt, ja, aber wenn du eine Frau bist, Body Positivity bedeutet, du musst deinen Körper aber unbedingt lieben. Das ist jetzt so ein bisschen das andere Extrem. Und in diesem Zuge findet ein Schönheitsideal in der Form ja immer noch statt. Und abgesehen von der Diskussion muss sich so ein Schönheitsideal, das sich zwar im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer gewandelt hat, aber das trotzdem immer vorhanden war, muss ja auch erstmal ausfaden, bis es irgendwann gar nicht mehr stattfindet. Deshalb, ich kann mir vorstellen, dass es so sein wird, aber ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich noch mitbekomme.
Sophia, wie siehst du das? Wird die Diskussion um Schönheitsideale irgendwann eines fernen, fernen Tages vielleicht auch mal ein Ende haben?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind Themen, die bei uns, glaube ich, gesellschaftlich so verankert sind, als auch ja im Grunde so tief verwurzelt in doch auch so dieser Sozialisation, die einfach, glaube ich, gerade in der westlichen Welt einfach so vorhanden ist, dass wir das nicht überwinden können. Egal wie viel daran gearbeitet wird, egal wie viel da auch für gekämpft wird, wird es also allumfänglich nicht dazu führen.
Mir geht es so, ich kann natürlich auch nicht gesichert sagen, ob die Debatte um Schönheitsideale tatsächlich irgendwann einmal zu Ende sein wird. Ich denke es auch nicht wirklich, aber ich würde es mir wünschen, denn dann wird vielleicht auch irgendwann die Bedeutung der Schönheitsideale selbst abnehmen. Ich finde nämlich dadurch, dass wir uns immer wieder mit der Frage aufhalten, ob wir durch bestimmte ästhetische Ideale in diesem Leben nun gewisse Vorteile haben oder nicht, tragen wir auch selbst immer wieder dazu bei, dass Schönheitsideale überhaupt eine so große Rolle spielen können. Soll heißen, wir geben der Sache womöglich mehr Macht, indem wir immer und immer wieder darüber sprechen. Wir werden heute allerdings notgedrungen über Schönheitsideale und ihren Stellenwert sprechen, vor allem in der Unterhaltungsbranche, denn wir diskutieren heute über einen Film, der sich exakt damit beschäftigt. Es geht natürlich um The Substance, der insbesondere das Thema Jugendwahn unter Frauen vor der Kamera behandeln möchte. Und ob Coralie Fachards extremes Body-Horror-Spektakel damit nun eher zu einer Dekonstruktion oder doch eher der Verfestigung von ästhetischen Maßstäben beiträgt, ist sicher eine der zentralen Fragen, über die wir heute sprechen wollen. Damit sage ich herzlich willkommen zu Cuts, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Sophia Derda
Hallo.
und Antje Wessels.
Hallo.
Ich bin Arabella Wintermeyer, schön, dass ihr da seid. Sophia, du bist heute zum ersten Mal bei Katz zu Gast, hast viele Jahre das Programm des Berliner Kiezkinos Filmrauschpalast mitkuratiert und unter anderem für kinozeit.de geschrieben. Heute bist du in einer PR-Agentur tätig, die wahrscheinlich viele Kritiker als Ansprechpartner für Netflix kennen. Du betreust dort aber vor allem ZDF-Formate, korrekt?
Genau, ZDF und ZDF Neo.
Okay. Und Antje, dich kennt man vor allem als Stammmitglied bei Kino Plus sowie als Host des YouTube-Formats Was mit Film. Darüber hast du aber auch noch die Seite Wessels Filmkritik und den Podcast Eine Stunde Horror. Ich
Genau.
freue mich sehr, okay. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über The Substance diskutieren, denn zu besprechen gibt es tatsächlich einiges an diesem Film. Was Coralie Fajar mit ihrem zweiten Spielfilm abliefert, ist, so würde ich es bezeichnen, brachiales Überwältigungskino. Die Prämisse selbst ist dabei eigentlich noch bestechend einfach. Es geht um Elizabeth Sparkle, die gespielt wird von Demi Moore und eine ehemalige Schauspielerin ist, die mittlerweile aber seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Aerobic-Show im Fernsehen betreibt. Damit ist dann an ihrem 50. Geburtstag Schluss. Sie wird recht harsch entlassen von ihrem Produzenten Harvey, der sie schlicht als zu alt empfindet, und als vermeintliches Quotengift wird sie vor die Tür gesetzt. Damit bricht für Elizabeth eine Welt zusammen, und das ist noch von größerem Ausmaß vor dem Hintergrund, dass es eine Welt abseits des Scheinwerferlichts für sie so gar nicht zu geben scheint. Wohl auch deswegen zögert sie dann auch nicht lang, als sie von einer ominösen Substanz erfährt. Und dabei handelt es sich um ein giftgrünes Serum, das eine zweite, eine jüngere, ja, eine geradezu makellose Version ihrer selbst aus ihr selbst erwachsen lassen soll. Es kommt dann zu einer Szene, in der erstmals der extreme Körperhorror der The Substance eben auszeichnet hervorbricht. Man könnte es euphemistisch umschrieben als eine Art Geburtsszene bezeichnen, in der durch einen Schnitt in Elizabeths Rücken dann eine besagte jüngere Version, die trägt den Namen Sue, hervorbricht, begleitet mit viel, viel Blut, viel, viel Schleim und ekelerregenden Schmatzgeräuschen. Und besagte Sue wird dann gespielt von Margaret Qualley. Die Sache hat aber natürlich einen großen Haken. Es kann einerseits immer nur eine der beiden Versionen bei Bewusstsein sein, während die andere durch die Welt spaziert, dient das Rückenmark der anderen als Serum, das gleichsam eine Art Überlebenselixier ist. Und andererseits muss der Wechsel zwischen den beiden Körpern immer strikt nach 7 Tagen erfolgen, andernfalls drohen dramatische körperliche Folgen für beide. Denn es gilt, you are one, daran erinnert der unbekannte Hersteller sowohl Sue als auch Elizabeth immer wieder. Wirklich auf diese Mahnung hören die beiden Frauen dann aber keineswegs, was The Substance dann wiederum als Steilvorlage für groteske physische Transformationen und Deformationen dient. Bevor wir dann weiter ins Detail gehen, auf die weiteren Entwicklungen im Film zu sprechen kommen, was sie zu bedeuten haben und mit welchen stilistischen Mitteln The Substance sie transportiert, würde mich erstmal interessieren, was euer erster Eindruck von diesem Film war. Sophia, was waren deine Gedanken, als du erstmals The Substance gesehen hast?
Also als ich zum ersten Mal von The Substance gehört habe, zur Nominierung vom Wettbewerb in Cannes, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe eine große Liebe für französisches Horrorkino, als auch von, in dem Fall auch französischen Regisseurinnen, wie ja vor ein paar Jahren Titan von Julia Ducournau oder auch Trouble Every Day von Claire Denis aus 2001. Und ja, da freue ich mich natürlich, wenn die nächste französische Regisseurin kommt und einen Body-Horror-Film machen möchte und genau den in Cannes zeigt. An sich, war die Vorfreude sehr groß bis zum Screening und auch währenddessen noch. Und danach war ich sehr frustriert und traurig und habe mich sehr allein gefühlt.
Möchtest du gleich noch was dazu sagen, was dich denn so traurig und frustriert gemacht hat bei The Substance?
Ja, also gerade weil die ganze irgendwie die ganzen Themen an sich von dem Film mit dem Cast, mit auch der ästhetischen irgendwie Vorfreude, die ich so entwickelt habe durch die Trailer, durch die doch auch vielen so positiven Besprechungen kann, dachte ich, das ist ja genau das, was ich liebe an auch gerade so diesem französischen Kino, was so blutig ist, was so die Karten einfach auf den Tisch legt und auch so seine Figuren an die Grenzen treibt und an sich eben auch so Themen behandelt, die oft kein Gehör bekommen oder auch irgendwie, dass irgendwie Frauen irgendwie für sich kämpfen und einstehen müssen. Aber das hat in The Substance für mich an der Oberfläche gekratzt und ist nie tiefer gegangen als, ja, ein paar kleine, dann irgendwie Einstiche, wie auch mit der Nadel, aber wirklich viel hat es sich eigentlich im Endeffekt nicht daraus hervorgekommen und für mich hat es sich nicht aufgelöst, was der Film versprochen hat oder was er auch sagen möchte.
Antje, wie ging's dir anfangs mit The Substance? Warst du auch frustriert, wie Sophia das gerade beschrieben hat?
Nee, also mich hat der Film nach dem ersten Schauen erschlagen. Ich bin relativ gefühlt eben erschlagen aus dem Kino gegangen, was vorwiegend an der letzten halben Stunde liegt. Da kommen wir ja auch später noch zu. Meiner Ansicht nach hätte es die nämlich nicht zwingend gebraucht. Aber das ist eben das, womit man ja aus dem Kino entlassen wird. In erster Linie ist ja das, was man so als letztes empfunden hat. Und ich fand halt, wie gesagt, die letzte halbe Stunde in seinem ganzen Eskapismus und in dieser ganzen übertriebenen, in diesem übertriebenen Ausmaß an Body-Horror wirklich sehr überwältigend, / eher überfordernd. Aber dann, als ich so länger drüber nachgedacht habe, kam mir dann wirklich kam dann das an die Oberfläche, was ich im Vorfeld immer wieder wahrgenommen habe. Mich hat der Film nämlich sehr, sehr traurig gemacht. Also meiner Ansicht nach ist es wirklich ein sehr, sehr trauriger Film, der diese ganzen nach außen hervorkehrenden Body-Horror-Elemente gar nicht zwingend braucht. Ich saß sehr oft im Kino und hatte einen Kloß im Hals, weil ich das, was ich gesehen habe, sehr stark bisweilen auf mich übertragen konnte. Und der Film für mich viel mehr ist als das, was er so mit großen Gesten nach außen trägt. Und deshalb hat mich der Film jetzt auch im Nachhinein, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich den gesehen habe, 3-4 Wochen, hat er mich immer wieder beschäftigt und auch in meiner Selbstwahrnehmung durchaus beeinflusst. Und da bin ich dem Film bisweilen tatsächlich ziemlich dankbar für.
Ich finde das ganz interessant, was ihr jetzt gesagt habt. Sophia scheint so gegangen zu sein, dass sie während des Films Freude hatte und danach frustriert wurde. Und Antje, du fandest es eher frustrierend, den Film zu sehen und konntest im Nachgang noch sehr viel daraus ziehen.
Genau, ja.
Ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen, beziehungsweise um es genauer zu beschreiben, ich war während des Guckens eigentlich schon frustriert. Es hat aber auch anders angefangen. Also ich war erst sehr, sehr angetan von den Bildwelten, die dieser Film aufmacht, von dieser besonderen Sprache, die er im Visuellen entwickelt. Und ich habe im Nachgang noch mal sehr viel an die eher nüchterne Ästhetik zu Anfang denken müssen, weniger an das Brachiale, was uns dann noch erwartet. Mir hat beispielsweise diese Eröffnungssequenz sehr lange noch nachgehallt, als die Kamera statisch auf diesen Stern des Walk of Fame von Elizabeth hält. Und ich fand diese Montage eigentlich sehr charmant als einleitenden Gedanken. Also wir haben da im Schnelldurchlauf diesen stetigen Verfall dieses Sterns. Wir sehen, wie anfänglich sehr viele Menschenmassen dorthin strömen und wie es dann immer weniger Besucher werden, bis sich schließlich nur noch Einzelne dorthin verirren. Wie gesagt, als Opener habe ich das sehr, sehr charmant empfunden, war dann aber enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass das der Ton des Films bleiben wird. Das heißt, wir haben immer eine interessante Optik, wir haben eine sehr überspitzte Optik. Hinter diesen dann ja immer drastischer werdenden Bildern verbirgt sich dann aber auch nicht viel mehr als das Vereinfachte und Zugespitzte. Und was sich dahinter verbirgt, wie gesagt, ist dann, wir hatten es schon angerissen, eine Kritik an Beauty-Standards. Und ich glaube, da wird dann der Knackpunkt sein, wie wir diese Kritik tatsächlich auch bewerten, ob sie trägt oder ob sie nicht trägt. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, die Kritik trägt nicht, denn sie reproduziert vielmehr genau das, was sie eigentlich anprangern will, ist im Grunde also sogar kontraproduktiv. Vielleicht ist es aber auch schon der erste Punkt einer Interpretation, an dem wir eigentlich einsetzen müssen. Antje, nachdem du anderer Ansicht bist, was will denn The Substance deiner Meinung nach eigentlich? Also verbirgt sich für dich doch mehr hinter den Schockmomenten ein tieferer Kommentar auf Körpernormen zum Beispiel?
Also was ich immer wieder von kritischeren Stimmen gelesen und gehört habe im Zusammenhang mit The Substance, war ja vor allem, dass der Film plump ist. Und plump ist natürlich ein sehr negativ konnotiertes Wort. Wenn man da aber mal dieses Negative rausnimmt, dann würde ich schon zustimmen, dass der Film plump ist im Sinne von direkt. Also es ist kein Film, der jetzt irgendwie subtil sagen will zwischen den Zeilen, hey, übrigens, überdenkt mal bitte eure Schönheitsideale, überdenkt mal bitte, was die Gesellschaft mit Frauen macht. Das will der Film nicht. Der Film will's dir, entschuldigt meine Wortwahl, aber will's dir in die Fresse brüllen, was halt das Problem ist. Der Film ist meiner Ansicht nach eine Bestandsaufnahme. Und ich weiß gar nicht, ob es in irgendeiner Form jetzt, Coralie Faget, ob die in irgendeiner Form sich erhofft, dass dieser Film die Gesellschaft wachrüttelt beziehungsweise etwas am gesellschaftlichen Status quo verändert. Ich glaube einfach, dass das ein sehr, sehr, oder ich habe einfach den Eindruck, dass es ein sehr, sehr wütender Film ist und die Regisseurin und Drehbuchautorin einfach ihre ganze Wut mal rausschreien wollte. Und als diesen Angriff auf auch die Sinne durch die Inszenierung und auch also ich habe den Film als inszenatorisch als sehr unbequem wahrgenommen, als sehr, sehr grell, als sehr, sehr unangenehm in seinen Bildausschnitten, in seinem cleanen Erscheinungsbild. Ich fand das alles sehr unangenehm und ich finde, natürlich kann man kritisieren, dass er durch diese ganze Inszenierung und auch so auf durch so Kameraeinstellungen und durch das Thema an sich ja auch, dass er dadurch die Missstände reproduziert. Aber für mich gehört das eigentlich fast zum Konzept. Und ich glaube, man muss sich bei dem Film davon wegbewegen, dass die Regisseurin damit die Welt verändern will. Sie will einfach gerade zeigen, was Sache ist, in einer sehr überspitzten Art und Weise, ja auch aus der Perspektive der Frauen. Aber das ist für mich nicht diese. Man darf von dem Film, finde ich, keine Subtilität erwarten. Das ist kein Film der Zwischentöne, das ist kein Film des Subtexts, das ist ein Film des Texts. Und als das finde ich ihn wirklich sehr gelungen.
Also für mich fehlt an sich in dem Film sehr viel von der Substanz, von dem er irgendwie eigentlich den Namen hat. Also die Selbstbestimmung, die diese Elizabeth eigentlich ja hat, weil sie diese Substanz zu sich nimmt und irgendwie selbst entscheidet, okay, sie wird jetzt sich ihrem Ebenbildes los und macht eine junge Version von sich, ist ja eigentlich was sehr Emanzipiertes, weil sie sich das selbst irgendwie so dazu entscheidet und einfach merkt, okay, so wie sie gerade lebt und in welchen Umständen sie auch im Beruf auch zum Beispiel steht, irgendwie sich nicht anders weiterentwickeln kann. Umso frustrierender, dass all diese Selbstbestimmtheit und auch dann irgendwie diese Suche, die sie dann auch mit dieser neuen Figur hat und auch diese Sucht, die sie dadurch entwickelt, in dieser jungen Frau wieder aufzugehen, wieder irgendwie attraktiv zu sein, irgendwie gesehen zu werden, dass ihr all das dann genommen wird, weil der Film für mich von diesen eigentlichen Themen ablenkt, weil dieser innere Konflikt, den Elizabeth mit Sue hat, den Elizabeth mit sich selbst hat und auch irgendwie den Sue mit Elizabeth hat, der ist so emotional und so tiefgehend verankert in mehreren Szenen während so der ersten Hälfte, sage ich mal, des Films, dass ich es so unglaublich schade fand, dass dann immer wieder so schnell Auswüchse gefunden wurden, um diese doch so tiefgehenden Emotionen irgendwie wegzuwischen. Also da gibt es diese Szene, wenn Elizabeth sich fertig macht, um sich mit diesem Bekannten zu treffen, auf ein Date zu gehen und sie die ganze Zeit vor diesem Spiegel steht und nicht davon loskommt und irgendwie so angeekelt ist und sich wirklich einfach so sehnsüchtig wünscht, wieder diese junge Frau zu sein und es nicht schafft, aus der Wohnung zu gehen. Und zwei Augenblicke später hat man das Gefühl, boom, sie ist komplett durchgedreht, 180 Grad Wendung, sie zerstört die ganze Wohnung, kocht, alles ist irgendwie humorvoll, ästhetisierend, irgendwie komplett durchgedreht so. Und alles von dem, was Elizabeth in dieser so kurzen Zeit da vor diesem Spiegel irgendwie gefühlt hat, wurde mir dann irgendwie bewusst, ist gar nicht so wichtig, weil es ja dann doch so darum geht, irgendwie mit einem großen Bums, mit einem großen Schock jetzt schnell weiterzumachen. Und in der Szene habe ich dann auch viel über diese an sich sowas wie diese Sucht nach Thematik nachgedacht. Da musste ich auch irgendwie an Requiem for a Dream denken von Aronofsky, weil dieser Wunsch von ihr, so dieses Innerliche wieder zu empfinden und irgendwie nicht irgendwie jetzt in die Außenwelt zu treten, ohne eigentlich auf diese junge Frau eigentlich zurückzukommen, das fand ich unglaublich bewegend und total spannend. Auch so habe ich das, glaube ich, im Kino lange Zeit nicht gesehen. Ja, weswegen ich dann das irgendwie so schade fand, dass es dann nicht länger erzählt wurde oder noch vertieft wurde in mehreren Aspekten, dass der Charakter das noch länger erlebt, ohne komplett sofort durchzudrehen.
Ich wollte eine Nachfrage stellen, weil du gerade gesagt hast, dass du hast, ich weiß nicht, ob das für dich zusammengehörte, du hast einmal die Szene erwähnt, in der sie kocht und hast dann gleichzeitig im Zuge dessen humorvoll genannt. Hast du diese Szene als humorvoll wahrgenommen, weil sie so überzeichnet wirkte?
Also ich fand sie um ehrlich zu sein nicht humorvoll, aber bei der Saal, in dem ich saß, fand sie unglaublich humorvoll. Also ich habe sie beim Fantasy Filmfest gesehen und der Saal hatte einen unglaublichen Spaß damit und fand es total skurril, was da passiert ist und was sie da kocht und wie sie das irgendwie alles so unglaublich eklig auch in Teilen darstellt.
Okay, das ist spannend, weil ich habe das nämlich also für mich ist der Film nie im Kern nie aus dieser Tragik rausgekommen, weil zum Beispiel die Kochszene, ich finde, man kann das sehr gut, also du hast zum einen diese Szene vor dem Spiegel genannt und die hat mir das Herz gebrochen. Also ich habe mich selber da wahnsinnig wiedererkannt, einfach vor dem Spiegel zu stehen und unabhängig davon, wie man jetzt geschminkt ist oder nicht, einfach wahnsinnig unzufrieden zu sein mit sich selbst, dass man am liebsten überhaupt nicht vor die Tür treten möchte. Das ist natürlich eine Szene, die zahlt sehr stark eben auf diesen emotionalen Aspekt ein. Aber auch bei der Küchenszene saß ich eigentlich die ganze Zeit davor und bin unglaublich mitgegangen mit Elizabeth Sparkle, weil ich mich auch da wiedergefunden habe. Nicht darin, dass ich plötzlich damit durchdrehe, indem ich merkwürdige Sachen koche und dabei hämisch lache. Aber wenn ich das bei mir vergleiche, als jemand, der selbst Erfahrungen mit Essstörung hat, das ist ja eigentlich nur, es ist ja eigentlich gleichzusetzen mit Binge-Eating beispielsweise, dieses sich komplett reinsteigern in irgendeine Befriedigung, die dich auf der einen Seite ablenkt, aber auf der anderen Seite dir eine Enthemmung ermöglicht, die du dir normalerweise nicht erlauben würdest. Und deshalb war ich generell die ganze Zeit sehr, sehr nah dran bei Elizabeth und konnte selbst in den Momenten, die inszenatorisch sehr überzeichnet wirken, was heißt, sie wirken, sie sind überzeichnet und sehr, sehr nach außen, sehr groß, sehr exzentrisch, selbst da habe ich für mich immer den emotionalen Kern gefühlt, den ihre Figur ausgemacht hat. Bei Sue ist es ein bisschen anders, aber bei Elizabeth, ich war immer sehr nah dran bei ihr.
Ich finde das sehr interessant, was du sagst, Antje, um auch nochmal meine Wahrnehmung des Films dazwischen zu schieben. Es scheint ja eine ähnliche Analyse der Grundausgangslage bei euch beiden zu sein. Also wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass das ein Film ist, der eben überhaupt nicht auf Zwischentöne achtet, der mit dem Holzhammer vorgeht, um seinen Punkt zu machen. Und ich muss sagen, gerade mit dieser Holzhammer-Taktik habe ich letztlich ein Problem, weil sich dahinter doch sehr wenig verbirgt. Also die Kernthese, die ich in diesem Film sehe, ist, Jugendwahn ist toxisch und der Druck der damit verbundenen Schönheitsideale verwandelt Frauen geradezu in Monster. Und ich glaube, da geht bei uns rein, was wir damit machen, wie wir das empfinden, ein Stück weit auseinander. Also während du jetzt gesagt hast, Antje, du kannst dich dennoch in Elizabeth hineinversetzen, du siehst dann einen emotionalen Kern, würde ich sagen, ich bin da eher bei Sophia und das ist schon mehr oder minder meine Kernkritik an diesem Film. Du hast es auch genannt, Antje, für dich ist es kein Problem, dass es eine Art wütende Bestandsaufnahme ist und dass man sagt, so sind die Dinge und nicht anders. Ich empfinde es aber so, dass dieser Film eben doch reproduziert und diese Reproduktion empfinde ich als, ja, kontraproduktiv, wie gesagt. Und ich finde sie gerade in Bezug auf die beiden Frauenfiguren kontraproduktiv. Also, wie gesagt, mir ging es ähnlich wie Sophia. Ich konnte mich nicht gut in die Figuren hineinversetzen, wobei es auch da Unterschiede gab zwischen den Szenen. Also, was ihr bereits genannt hattet, diese besagte Szene vor dem Spiegel, die konnte ich sehr gut nachempfinden. Ich glaube, das ist auch eine der wenigen in diesem Film, die tatsächlich zur Identifikation einladen. Das andere Beispiel, das ihr schon genannt habt, die Küche, fand ich ganz, ganz deplatziert im Grunde, weil ich mir dachte, das wäre mal eine Möglichkeit gewesen, dass Elizabeth die Möglichkeit bekommt, sich irgendwie mit etwas abseits des Showgeschäfts zu beschäftigen und der Film verpasst es erneut, ihr irgendeine Art von Persönlichkeit abseits dieses Wahns, dieses Drangs nach Perfektion zu verleihen. Vielleicht nochmal zur inhaltlichen Überleitung. Ich habe vorhin damit abgebrochen, dass diese beiden Varianten dann in der Welt sind. Diese Küchenszene ereignet sich dann zu einem späteren Zeitpunkt, als eigentlich der Überbietungswettbewerb zwischen Sue und Elizabeth schon in Gang ist. Denn als Sue in die Welt tritt, wird sie sehr schnell zur Nachfolgerin von Elizabeth. Sie bekommt ihre ehemalige TV-Aerobic-Show und wird deswegen auch schnell nicht mehr diesen 7-Tage-Rhythmus einhalten, was, wie gesagt, diese brachialen körperlichen Folgen nach sich zieht. Das nur als kurzer Querverweis. Ich würde gerne noch länger mit euch über die Frauenfiguren sprechen und ob sie kontraproduktiv sind. Wie gesagt, gerade die Eindimensionalität war für mich ein Störfaktor, auch weil Substance sogar so weit geht, wie ich finde, alte Klischees von Frauen erneut zu bedienen. Und das ist bei Elizabeths Seite eben das Klischee der alten verbitterten Frau, die sich tatsächlich an dieser Verbitterung zugrunde richtet und auf Sues Seite meiner Meinung nach, dass das missgünstigen Biest, das der anderen Frau wirklich nichts gönnen kann. Und wir sehen mal wieder statt weiblicher Solidarität ein gegenseitiges Zunichtemachen. Antje, hat es dich nicht gestört, dass die Frauen zu keinem Zeitpunkt so wirklich über den Druck, der da auf sie ausgeübt wird, irgendwie reflektieren und dass sie eigentlich immer nur Opfer der äußeren Reize sind, die auf sie niedergehen?
Opfer der äußeren Reize würde ich erstmal gar nicht gehen. Also natürlich, Elizabeth ist so gesehen das Opfer von Harvey, von dem Produzenten, gespielt von Dennis Quaid. In dem Moment, in dem er sie aus der Show schmeißt, ist sie natürlich in einer passiven Rolle. Also die aktive Rolle als erfolgreiche Aerobic-Show-Hostin, die verlässt sie natürlich in dem Moment, in dem sie einfach vor die Tür gesetzt wird, das ist klar. Aber sie ist ja dann weiter aktiv in dem Moment, wo sie halt sich überlegt, ja, ich möchte mit dieser Substance, mit dieser Substanz das Optimum, sie weiß ja noch nicht, was folgt, aus sich rausholen. Das ist eine aktive Entscheidung, die sie ja auch trifft, obwohl sie dafür, ja, ich erinnere da an die Szene, in der sie diesen Labor, wo sie die Substanz eben bekommt. Das ist ja auch erstmal eine Überwindung, da reinzugehen, weil das alles sehr, sehr merkwürdig ist. Aber sie macht's halt eben, weil ihr Bestreben ist, diese Substanz auszuprobieren, die ihr verspricht, das zu sein, was sie gerne wäre. Dass sie eben die Vorstellung davon hat, dass sie dann wieder, ja, im besten Fall wieder jung und attraktiv ist, das ist halt in diesem Gedanken ist sie ja nun mal, weil sie aufgrund dessen, dass sie jetzt älter ist, als es der Produzent von ihr verlangt, dass das ihr Wunsch ist, weil sie weiterhin diese Show hosten will, weiterhin relevant sein will. Das kann ich erstmal total nachvollziehen. Und wie gesagt, sie macht aktiv etwas dafür, dass sie wieder in die Relevanz kommt und geht dafür ja auch ein Risiko ein. Sie weiß ja überhaupt nicht, was das bedeutet. Also für mich wird sie definitiv nicht nachdem sie kurz in eine passive Rolle gedrängt wird, übernimmt sie in meiner Wahrnehmung einfach sofort wieder die Führung. Und bei Sue ist es ja eher so, dass sie nicht von vornherein irgendwie missgünstig ist oder irgendwie sich gegen Elizabeth richtet, sondern die beiden Frauen, das ist ja ein Wechselspiel. Die beiden Frauen, und das sagt ja auch immer der Text wieder, denkt dran, ihr seid eins. Das ist auch, weshalb ich so sage, ich sehe diesen Kritikpunkt mit dem Konkurrenzkampf zwischen Frauen nicht so ganz, weil wir reden hier ja von einer Frau und von, das vergisst man halt in dem Film immer gerne wieder, das vergisst ja auch Elizabeth selber. Wir reden von einer Frau, die einen Kampf mit sich selbst austrägt, dargestellt von zwei Frauen, auf jeden Fall von zwei Frauen auf unterschiedlichen Seiten des Spektrums, was in der öffentlichen Wahrnehmung Attraktivität angeht. Aber letzten Endes ist es ein Kampf, den eine Frau mit sich selbst ausführt. Und sich damit auseinanderzusetzen, was einen auch selbst ausmacht und wie man nach außen hin wahrgenommen wird, wie man selber sich selbst wahrnehmen möchte und so weiter. Ich finde nicht, dass das unbedingt automatisch passive Handlung sein müssen. Also ich finde, dass beide Frauen in ihrer Darstellung hier alles andere sind als Opfer. Also ich finde das ganz spannend, dass du hier oder dass ihr das als Opfer wahrgenommen habt. Ich finde, das sind beides Frauen, die sehr stark für sich einstehen. Nur, dass Elizabeth halt irgendwann darunter leidet, dass sie ja auch nicht so wirklich weiß, was passiert, wenn sie in den 7 Tagen nicht lebt, sondern wenn ihr jüngeres Ich das Leben übernimmt quasi, das resultiert für mich eher aus einer Unsicherheit heraus. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, dass wenn man weiß, man teilt sich sein Leben mit 7 Tage ist man die eine Person, 7 Tage die andere, dass man da eine Unsicherheit entwickelt, was denn die andere Person macht. Zumal ja auch irgendwann dann der Punkt kommt, an dem Sue über die Regeln, die man ihr aufgestellt hat, dass sie darüber hinausgeht und den Regeln eben nicht mehr folgt, dass daraufhin dann ein gewisser Argwohn bei Elizabeth entsteht, weil ja plötzlich ihr eines Ich selbst gegen sie arbeitet. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ich nehme das nicht als zwei passive Frauenfiguren wahr.
Lass mich dann das noch mal ganz kurz spezifizieren, wie ich das gemeint habe. Also passiv ist auch tatsächlich kein Wort, das ich verwenden würde. Ich habe Opfer verwendet, weil ich den Film generell als einen wahrnehme, der dahingehend gelesen wird, dass die Kritik des Filmes darauf abzielt, zu sagen, Frauen sind Opfer der Strukturen, Frauen sind Opfer von Beauty-Standards, Frauen werden an den Rande des Nervenzusammenbruchs getrieben, weil sie einem gewissen ästhetischen Standard oder Ideal entsprechen müssen. Deswegen das Wort Opfer. Wo ich mich jetzt in deiner Ausführung aber etwas gestört habe an der Zeichnung von Elizabeth, ist, dass du sie doch als sehr aktive Akteurin gezeichnet hast, weil auch so weit würde ich nicht gehen. Ich würde nämlich, wie gesagt, ich hatte es glaube ich schon aufgemacht, mich immer wieder darüber wundern, dass sie eben abseits dieser einen, ich weiß gar nicht, ob man es als Persönlichkeitsfacette bezeichnen möchte, nichts anderes zu haben scheint. Sie ist nur fokussiert auf das Aussehen, sie ist nur fokussiert, den generellen Maßstäben zu genügen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt eine Art von Verwandtschaft, die im Hintergrund vorhanden sein könnte, kein Hobby, das existiert. Privatleben scheitert ja dann auch wieder an diesem Wahn, unbedingt perfekt aussehen zu müssen. Wir hatten die Spiegelszene ja bereits. Deswegen von einer Akteurin, die tatsächlich selbstbestimmt durch das Leben geht, würde ich nicht sprechen. Und ich habe eigentlich die Interpretation des Filmes immer so verstanden, dass er genau das kritisieren möchte. Also, dass diese Beauty-Standards die Frauen mehr oder weniger dazu zwingen. Ich tue mich auch schwer mit dem Begriff Opfer, weil ich dann Elizabeth zumindest im späteren Verlauf des Filmes auch zunehmend als Täterin erachte. Aber das nur zur Einordnung. Sophia, wie ging es dir denn mit der Zeichnung der beiden Frauenfiguren?
Ja, also ich habe da auch eigentlich eine ganz klare Meinung. Und zwar, wir wissen, dass natürlich Substance auch eine Kritik an der Art und Weise irgendwie darstellen möchte, wie Frauen in den Medien dargestellt werden. Aber der Film nutzt letztlich doch eigentlich die gleichen Mechanismen aus und stellt Elizabeth Light einfach auf eine grausame Weise zur Show. Also er schafft es nicht, eine respektvolle Diskussion darüber zu führen. Und deswegen auch die Diskussion darüber, ist jetzt Elizabeth Opfer, Täterin, passiv, aktiv, wie auch immer. Es spielt im Endeffekt keine große Rolle, weil wir so darauf fokussiert sind, irgendwie diesem einerseits diesem Leid zu folgen, andererseits auch dieser irgendwie doch exzessiven Handlung von dieser jungen, hübschen Frau, dass man den man natürlich auch gerne zuguckt, wenn sie da Partyabend und was auch immer erlebt und irgendwie erfolgreich in ihrem Job ist. Und es führt ja zu keiner Diskrepanz irgendwie mit anderen Figuren, was du ja auch meintest, Arabella. Und da sehe ich ganz klar die Männer in dem Film als großes Problem, weil die Männer, auch in dem Fall Dennis Quaid als Harvey, warum auch immer er so genannt wurde, wir wissen es, finde ich aber ein bisschen einfach wirklich schlecht als auch irgendwie echt schwierig gewählt, weil diese Männer stellen eigentlich keine reale Bedrohung dar. Sie werden die ganze Zeit irgendwie als Hampelmänner dargestellt, irgendwie eklig dargestellt. Sie sehen die ganze Zeit komisch aus. Man lacht über sie, wie sie durch die Gänge hüpfen, sind irgendwie merkwürdig. An sich aber keine Aggressoren, keine wirklichen Täter, die einfach in der Branche oder auch an sich in der Gesellschaft Frauen immer wieder so begegnen, weswegen auch in der Realität wahrscheinlich von Elizabeth sehr viel passiert ist. Weswegen sie so wurde, wie sie ist und weswegen sie mit diesen, was 50 Jahren jetzt irgendwie solche Schritte einleitet. Dadurch fehlt dem Film so jegliche Ernsthaftigkeit und ich habe selbst es oft in Filmen erlebt, dass wenn ein Mann auf der Bildfläche erscheint und meine Hauptfigur, mit der ich mich irgendwie identifizieren kann, die mir nah ist, dass ich Angst um sie habe, dass ich in irgendeiner Weise weiß, okay, jetzt kann einfach von einfach dem Mann an sich aus einfach viel passieren. Und das hatte ich bei den Männern in diesem Film nicht, zu keinster Weise, außer dass ich wusste, okay, die haben jetzt diesen Job oder eben nicht, aber das fand ich ganz schwierig, weil sie einfach als so komische Figuren dargestellt wurden, die einfach nur witzig sind, über die wir mal ein bisschen lachen sollen.
Mir ging es tatsächlich ganz ähnlich, zumindest was die Benennung auch des zentralen Mannes angeht. Also du hast es ja bereits angedeutet, Sophia, Harvey wegen Harvey Weinstein vermutlich. Es passt zum Stil des Films, dass man auch da sehr on the nose agiert. Aber gerade da finde ich es schade, dass man ja doch eher eine Untertreibung dann betrieben hat als eine Übertreibung. Denn das, was Harvey Weinstein getan hat, geht ja eigentlich deutlich über das hinaus, was sich dieser Film Harvey, zumindest was wir auf der Leinwand sehen und beurteilen können, weit, weit hinaus. Aber Antje, wie bewertest du das denn, dass die Männer quasi nur am Rande eine Rolle spielen oder auch die Art und Weise, wie sie dargestellt werden?
Ja, also ich weiß nicht, ob man sich das nicht ein bisschen einfach macht, zu sagen, ja, aber wenn hier Männer, nehmen wir jetzt mal wirklich Dennis Quaids Figur, Harvey, wenn man jetzt wirklich verlangen würde, ja, Harvey muss aber schon dann auch jemand sein, mal ganz überspitzt ausgedrückt, der muss dann aber auch sexuelle Übergriffe zeigen, weil er ist nun mal der Mann und wir müssen das Ganze irgendwie möglichst brachial darstellen und eben nicht aus so einer Person einen Hampelmann machen. Das wäre mir ehrlich gesagt zu einfach, weil es ist jetzt die Frage, ob wir reden die ganze Zeit vom Reproduzieren verschiedener Rollenbilder. Und wenn wir jetzt schon wieder, und da gab es in den letzten Jahren so einige Filme, wenn wir jetzt schon wieder einen Film machen, in dem die Männer die Bösewichtfiguren schlechthin sind, ich weiß nicht, ob man dann nicht irgendwann auch so auf Durchzug schaltet, mehr oder weniger. Weil hier, wir sind uns ja alle einig, dass The Substance ein Film ist, der mit Überhöhung arbeitet und mit sehr grellen Mitteln und so weiter. Und ich glaube, wenn man halt jetzt hier schon wieder auch das Bild des verbrecherischen Mannes, des ausbeuterischen Mannes so reproduziert, wie man es in anderen Filmen macht. Ich weiß nicht, ob das gepasst hätte. Ich finde nämlich die Figur des Harvey, die ist trotzdem eine wirklich schlimme Person, nur man macht sich die Mühe, dieses Männerbild so zu verzerren, dass man eben nicht sofort, oder dass man eben nicht sagt, so ein Mann, der in einem Film böse dargestellt wird, der muss auch direkt handgreiflich werden. Also die Figur des Harvey macht sich so lächerlich in jeder Form, ihr habt es Hampelmänner gesagt, dass schon davon, finde ich, eine Bedrohung ausgeht, gerade deshalb, weil er selbst als Hampelmann so einen großen Einfluss auf die Karriere einer Frau hat. Also Männer können in dem Sinne sogar Hampelmänner sein, sie haben am Ende trotzdem das Sagen. Und das, finde ich, ist eigentlich hier der entscheidende Punkt.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal yeah aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich finde es interessant, was du sagst, dass du es nicht als positiv oder als zweckdienlich erachtet hättest, wenn man auch hier wieder einen, ich glaube, du hast es klischeehaften Mann gezeichnet hätte, der diesem Klischee des Bösewichts entspricht, würde ich dir sogar grundsätzlich zustimmen, auch dass ich mich jetzt bei diesem Film wirklich nicht danach gesehnt hätte, dass man hier noch eine Art der Handgreiflichkeit oder des sexuellen Übergriffs sogar zeigt. Ich frage mich dann aber, wenn dieser Film eben einer ist, der wirklich dorthin geht, wo es weh tut, der mit der Überzeichnung, mit der brachialen Überzeichnung arbeitet und das bei den Frauen so konsequent vollführt, also sie in jeder Art und Weise, in der es nur möglich ist, auch visuell demütigt, warum wir das ausgerechnet bei den männlichen Figuren nicht haben. Also nur wegen der Geschlechtergerechtigkeit, da stört mich das tatsächlich. Ich finde, wenn man da über das Verhältnis zwischen der Darstellung der Männer und der Frauen spricht, muss man aber auch auf die Kamera zu sprechen kommen. Denn Sophia hat es ja auch schon aufgemacht, Antje, du hast es aufgegriffen, dieser Harvey wird durchaus lächerlich gemacht, durchaus als Hampelmann dargestellt. Aber ich störe mich dann auch in dem Aspekt daran, wie die Kamera das tut. Also bei Harvey gibt es ja eine sehr prägnante Szene, als er diese Garnelen oder Shrimps isst und die Kamera sehr nah an seinen Mund geht, an dieses fiese Grinsen, an dieses auch zunehmend eklige Grinsen, als man zwischen den Zähnen die Reste dieser verspeisten Tiere sieht. Dennoch ist das wieder eine andere Art des Lächerlichmachens, nämlich eine, wo die Männer durchaus nicht in ihrer Körperlichkeit beziehungsweise nicht in dieser umfassenden Körperlichkeit präsent sind. Wie gesagt, ich würde, wenn ihr auch schon zum nächsten Punkt übergehen wollen würdet, gerne noch genauer über die Kameraarbeit sprechen. Und Sophia, vielleicht möchtest du beginnen. Wie ging es dir denn mit der Kamera in The Substance?
Genau, für mich spielt The Substance wie auch irgendwie überall in den Kritiken geschrieben, natürlich viele Teile davon irgendwie in dem Body-Horror-Genre irgendwie ist es angesiedelt und spielt eine große Rolle. Gleichzeitig ist in dem Body-Horror immer auch eine Art von eben die Körperlichkeit, die auf die Leinwand gebracht wird und gerade auch von weiblichen Figuren ein zentrales Thema. Und in The Substance an sich ist es eben eine Show aus diesen Schockmomenten, die in jeglichen Arten und Weise immer wieder neu irgendwie erzählt werden und irgendwie uns auch immer wieder mal auch an die Grenzen bringen. Es geht schon los mit einfach diesem Schnitt in die Wirbelsäule bis hin zu dieser Geburt von Sue über, ja, einfach diese, ja, doch viel zu krasse irgendwie, ja, körperliche Auseinandersetzung zwischen Sue und Elizabeth zum Ende des Films. Und ich find's irgendwie interessant, inwieweit trotzdem diese beiden Figuren einfach durch die Einstellung in den Kameras, wie, ne, wenn Sue ihre Aerobic-Shows hat und ja, der Körper an sich eine so große Präsenz hat und eine so wichtige Rolle einnimmt und man immer wieder ja dann trotzdem das in diesen Male Gaze Übergang geht, weil es eben einfach logisch ist, dass man sich diesen Körper als etwas Objektifizierendes ansieht, dann gibt es für mich so eine Diskrepanz dazu, ob der Film wirklich verstanden hat, was es bedeutet, weibliche Körper auf der Leinwand zu zeigen. Ich habe ja ganz am Anfang kurz erwähnt, dass ich, also gerade in Bezug auf die Tradition in Cannes, irgendwie Trouble Every Day oder auch Titan, als sehr wichtig auch in dem Body-Horror-Genre an sich empfunden habe, würde ich eben echt mich fragen, warum die beiden Filme es zum Beispiel irgendwie geschafft haben, weibliche Körper in keiner ästhetisierten als auch sexualisierten Form zu zeigen, sondern eben in Trouble Every Day zum Beispiel total brutal und real im Kampf und auch in Bezug auf Kontrolle und Selbstbestimmung, was auch in zum Beispiel The Substance eine große Rolle spielt, als auch bei Titan, der natürlich sich dem Body-Horror annimmt, aber eben nicht den weiblichen Körper objektifiziert oder irgendwie erniedrigen möchte, sondern eben so eine extreme Fragilität und auch Komplexität und auch diesen Unbehagen mit der Hauptfigur hat und irgendwie zeigt, was es bedeutet, irgendwie in diesem Körper auch gefangen zu sein. Und alleine durch die beiden Filme und dann irgendwie die Objektifizierung von der Kamera in The Substance war ich so schockiert, dass es dann zu keinem Bruch davon gab, weil ich eben immer das so mitgedacht habe, ach, Caroline Ferjar wird das irgendwie zum Schluss mir noch erklären, warum ich mir jetzt zu 2 Stunden lang so angeguckt habe oder mir erklären, warum Elizabeth so und so sich im Spiegel anguckt und das hat ja irgendwie doch vielleicht eine tiefere Bedeutung. Aber nee, am Ende habe ich mich einfach nur dreckig gefühlt, weil ich das Gefühl habe, beide wurden zur Schau gestellt und sich im Endeffekt über sie lustig gemacht.
Antje, hast du das ähnlich wahrgenommen oder würdest du sagen, auch das ist eine legitime Form der Reproduktion, weil sie doch mehr enthält, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein erweckt?
Also ich würde Sophia zustimmen dahingehend, als dass ich finde, ja, der Film stellt die Körper der beiden Frauen zur Schau, aber was hast du danach gesagt? Du hast dich danach dreckig gefühlt, beziehungsweise, nee, ausgebeutet,
ja.
Ausgebeutet,
ja, ich hab
oder?
Mich verraten, ja.
Genau. So vieles.
Nee, also ich finde schon, ich finde nicht, dass er die Figuren ausbeutet. Er betrachtet diese beiden Körper auf sehr, sehr oberflächliche Weise, aber völlig ohne Wertung. Es ist ein oberflächlicher Film. Es ist ein Film über die Oberfläche. Und der Film erzählt aus einem oberflächenkonzentrierten Business, nämlich aus diesem, ja, es ist ja so eine Überhöhung des Showbusiness. Man muss ja sagen, diese ganze Aerobic-Geschichte, die ist ja komplett aus der Zeit gefallen. Ich weiß nicht, ob heutzutage noch TV-Aerobic-Shows so ein Ding sind in den USA. Aber ich hatte es halt eher schon so als Parallelwelt wahrgenommen. Und es ist ein wahnsinnig auf die Oberfläche und auf den schönen Schein konzentriertes Business. Und ich finde, dass wenn du aus so einer Welt heraus erzählst, dann musst du auch das Vokabular nutzen, das in dieser Welt gesprochen wird. Und das macht er meiner Ansicht nach. Es geht um Oberfläche. Es geht die ganze Zeit um Oberfläche. Und da ist es, finde ich, nur konsequent, dass es eben so dargestellt wird. Also nein, ich finde, es ist nicht ausbeuterisch. Ich finde es aber, wie soll ich sagen, ich finde, wie formuliere ich das? Ich weiß, du hast eben ein Wort gesagt, Sophia. Ich weiß leider gerade nicht mehr, was du gesagt hast.
Oder du findest es dem angemessen oder so vielleicht?
Ja, ich finde es dem, genau, ich finde es dem angemessen. Ja. Ich finde, es passt halt zu dem, was der Film aussagen will. Ich glaube, was dem Film halt nicht gut tut, ist, dass man da immer noch eine tiefere Bedeutung reinsetzt. Ich glaube nicht, dass der Film tiefgründig sein will. Ich glaube, der Film will oberflächlich sein, nur muss die Oberfläche halt so krass strahlen, damit er als das wahrgenommen werden will, was er ist. Und was ich halt so lustig finde, ist, und ich habe das fast auf so einer Metaebene schon als Gag empfunden. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr den Film im Pressescreening gesehen?
Nee, beim Fantasy Filmfest.
Später auch, ja, im Kino.
Hat beim Fantasy Filmfest auch diese Erklärung der Regisseurin ausgelegen?
Nee. Es gab, glaube ich, im Nachhinein noch ein Interview über die Fantasy Filmfest Website, aber das habe ich mir nicht angeguckt. Das war auch, glaube ich, nicht mit der Regisseurin, sondern nur mit dem Kameramann.
Okay, weil wir bei der Pressevorführung hatten ein zweiseitiges DIN A4-Dokument ausgehändigt bekommen, in dem sich die Regisseurin dazu äußert, was sie mit ihrem Film aussagen will. Das haben wir danach bekommen. Und in dem Moment dachte ich, das ist ja wohl ein Scherz, dass du jetzt nach dem Film noch erklären musst, was du mit deinem Film sagen willst. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es als Scherz gemeint war, aber es hat für mich einfach noch mal unterstrichen, dieses, ich brüll euch meine Message die ganze Zeit ins Gesicht und hier kriegt ihr es noch mal zum Nachlesen, weil ihr seid sowieso alle blöd, so sinngemäß. Und das fand ich so clever. Das hatte, also so nach dem Motto, ich kann es euch auch ins Gesicht brüllen, manche von euch werden wahrscheinlich immer noch nicht wissen, was ich meine. Und deshalb finde ich, muss man aufhören, dem Film so eine Tiefe zusprechen zu wollen. Also man kann es natürlich machen, nur ich mache es halt für mich nicht, weil es für mich kein Film ist, der dazu einlädt, sage ich ganz ehrlich.
Antje, aber dann noch mal zum Verständnis. Du würdest schon auch sagen, dass das ein Film ist, der Kritik an Beauty-Standards üben möchte. Oder würdest du so weit gar nicht gehen?
Ja, klar.
Ja.
Kritik üben, Kritik rausbühlen. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich.
Aber dann schließt sich ja dennoch wieder die Frage an, ob er das erfolgreich tut. Und ich würde auch sagen, im Bereich der Kamera schafft er das nicht. Also da ist was ich an diesem Film auszusetzen habe, recht ähnlich wie das, was ich über die Figurenzeichnung selbst schon gesagt habe. Die Inszenierung scheint sich ja bewusst zu sein, dass sie reproduziert, dass sie gerade den Male Gaze verwendet. Aber dennoch ändert es ja nichts daran, dass wir wieder im Kino sitzen und wieder die gleichen Aufnahmen sehen. Und um es klarer zu machen, was mein Problem damit ist, ich finde, wir haben allmählich in der Filmwelt, auch in der Welt der Filmkritik, ein gewisses Bewusstsein dafür, dass manche Bilder problematisch sind, dass bestimmte Darstellungen von Frauen, eine Reduzierung auf das Körperliche einfach etwas ist, was wir eigentlich überwunden geglaubt haben. Und ich finde, dass wir jetzt gerade in eine Phase übertreten, wo Filme die Kritik an dieser Art der Darstellung üben, selber das verstärkt oder noch öfter reproduzieren, als es eigentlich andere Filme tun. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass gerade die Filme, die Kritik üben wollen, eigentlich dazu beitragen, dass es bestehen bleibt.
Da würde mich interessieren.
Ja, weil sich viele darin dann auch bestätigt fühlen.
Nacheinander bitte nochmal.
Ich sehe das ähnlich, weil danach die Diskussion um so Filme, die sich dann irgendwie dem kritischen Thema annehmen, eigentlich noch viel schlimmer sind, weil sich dann so viele Leute bestätigt fühlen und man dann irgendwie gar keine Grundlage mehr für ein Gespräch hat, habe ich das Gefühl.
Da würde mich interessieren, was hätte eurer Meinung nach inszenatorisch auf das Anliegen der Regisseurin eingezahlt?
Also ich weiß jetzt nicht genau, was das Anliegen der Regisseurin ist. Ich weiß nur, dass ich in einem Kinosaal saß und am Ende des Films, es war 500 Leute, Zoopalast, eben Fantasy Filmfest so, war eine riesige Schadenfreude in dem Saal zu hören. Also die Menschen haben sich gefreut darüber, was Elizabeth passiert ist. Die fanden das toll, was dann nach dieser ganzen Transformation auf dieser Bühne vor dem Publikum, während dieser Live-Sendung, was da passiert ist, wie wirklich im Endeffekt dieses Wesen ganz zum Schluss aus Scham im Boden versunken ist. Die Leute haben gejubelt, die fanden es cool, die haben gedacht, endlich bekommt sie, was sie verdient hat, weil ganz ehrlich, was sind das auch irgendwie hier für irgendwelche Wünsche und irgendwie an sich irgendwie Ziele, die sie irgendwie hatte mit dieser Sue, das ist irgendwie affig, warum hat sie die nicht einfach so irgendwie weiterleben lassen, was auch immer. Es war wirklich für mich grotesk, wie sehr sich die Leute gefreut haben. Und ich finde, niemand sollte so empfinden. Und weil diese Transformation an sich schon so entmenschlichend an sich war, ist es irgendwie kaum zu glauben, dass dann das Ende irgendjemanden emotional berührt hat, als geschweige denn irgendwie was bewegt hat, weil es war ein großes letzter Showakt, das Finale, und alle haben sich gefreut.
Aber ich kenne das Fantasy-Filmfest, Publikum ja auch. Glaubst du nicht, dass das einfach nur gejubelt hat, weil es Gore und Effekte gekriegt hat?
Ja, aber das ist auch das andere. Ich liebe auch Gore und Horror, und ich liebe es auch mal ganz, ganz klar und deutlich genau sowas auf der Leinwand zu sehen. Aber in dem Vorbau, der 2 Stunden aufgesetzt wurde mit so vielen emotionalen Szenen und dieser letzten Szene vor dieser großen irgendwie Kampf zwischen Sue und Elizabeth, stand Elizabeth ja wieder vor dem Spiegel, und da habe ich fast geweint. Ich war wirklich, alte Frau dann war, ich war so emotional fertig, und dann kommen diese 20 Minuten und dann lachen alle. Und dann stand ich vor dem Saal und war einfach nur traurig und wollte weggehen.
Ja, ich kann voll verstehen. Und ich glaube auch, dass man das ja sicherlich als Regisseurin einkalkulieren muss, gerade wenn man diesen Film so macht, wie man ihn macht. Aber ich glaube, das ist auch zum Teil dann das Problem des Publikums. Ich weiß nicht, ob man alles dann auf den Film abwälzen kann, weil ich finde auch, ich weiß nicht, ob man einem Filmemacher oder einer Filmemacherin eine Verantwortung darüber aufbürden darf, welche Leute ihren Film gucken. Und ich glaube, das muss man hier so ein bisschen berücksichtigen. Ich glaube, es ist auch vielleicht ein Stück weit entlarvend, dass dann in dem Moment gelacht wurde und gefeiert wurde.
Ich würde dennoch sagen, dass ein Film, der in dieser Masse diese Art der Reaktionen erzeugt, wenn dieser Film denn nun ein feministisches Ansinnen hat, ein Ansinnen an Schönheitsidealen Kritik zu üben, gescheitert ist. Ich habe ihn nicht beim Fantasy-Filmfest gesehen. Ich habe im Nachgang sehr viel dazu gelesen. Ich habe mir auch etwas von Film-YouTube zu Gemüte geführt, und ich war richtig gehend schockiert, wie oft mir dabei das Wort sexy begegnet ist. Und ich dachte mir, welche Art von Filme müssen wir drehen? Was muss man zeigen, damit man am Schluss nicht noch das Label sexy draufkleben kann? Und selbst wenn wir nicht bei dem Wort sexy verharren, waren die Worte, die mir am öftesten begegnet sind in den eher mainstreamigen Kritiken, Worte wie krass, Worte wie geil, Worte wie heftig. So als wäre dieser ästhetische Anteil, wenn man ihn denn so nennen möchte, in dem Film beinahe genauso groß und genauso gewichtig wie der des gruseligen Körperhorrors. Aber Antje, um auch nochmal auf das einzugehen, was du vorhin in die Runde gefragt hast, was denn hier die Kamera anders hätte machen können, um dem Ansinnen gerecht zu werden, da müsste ich, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, sie hätte es nicht anders machen können, beziehungsweise sie hätte nicht mehr dazu beitragen können, dass eine richtig stichhaltige Kritik dabei rumkommt. Also die Kamera ist nur konsequent, sie passt zu dem Stil, wie hier generell Kritik geübt wird. Man geht genau da rein, man benutzt genau die Mittel, die man sonst auch benutzt. Aber dennoch würde ich da die Regisseurin nicht gänzlich aus der Verantwortung nehmen. Denn auch wenn wir ein Publikum annehmen, das reflektiert ist, das ihr Ansinnen nachvollziehen kann, dennoch sieht dieses Publikum doch exakt wieder das, nur mit einer gewissen Absolution, weil jetzt sehe ich mir ein anzügliches Fitnessvideo an, in dem ja alles ganz Meta und alles ganz kritisch gemeint ist. Und ich finde, da macht sich der Film die Sache einfach zu leicht. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen, was die Kameraarbeit angeht. Ich habe mich nicht nur daran gestört, dass es eben diese Art von Male Gaze gibt, also sie ist besonders präsent in diesem Abschnitt mit dem Fitnessvideo, sondern ich würde sogar sagen, dass sie die Kamera erneut verfestigt, was wir als Zuschauer in diesem Moment als schön und was als hässlich empfinden sollen. Und das finde ich persönlich noch problematischer. Ich erinnere mich da an die Szene, eine der ersten im Badezimmer, in der Elisabeth vor dem Spiegel steht, kurz bevor sie sich zum ersten Mal die Substanz spritzen wird. Und das ist eine Kameraperspektive, wenn ich mich richtig erinnere, die von unten aufgenommen ist, die auch noch mal ganz genau ihren Körper abfährt, der eigentlich ein Körper ist, der einfach ihrem Alter entspricht, der nicht für sich genommen überhaupt nichts Hässliches an sich hat, der uns dann aber als hässlich gezeigt wird, als im nächsten Moment Sue daneben steht, als dann eben dieser verwelkte, dann auch tatsächlich geöffnete Körper auf dem Boden liegt, die tatsächlich makellos ist. Und ich finde, Stellen wie diese gibt es im Film immer wieder. Ich finde, genau dieses erneute Verstärken von was ist schön und was ist hässlich, macht er nun wirklich nicht deutlich genug, als dass man das als eine Form der Kritik lesen könnte. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich ja in ähnlichen Worten wirklich genauso im Kopf vorgegangen, dass das Potenzial auch einfach nicht genutzt wurde, diese Figuren eben einerseits auch mit ihrem Körper, wie er ist, einfach nicht doch noch auf eine andere Ebene irgendwie zu bringen und das nur in kleinen Aspekten dem auch einfach gerecht zu werden. Das ist schon auf jeden Fall, da musste ich lange für schlucken, das sogar zu verstehen, warum es nicht passiert ist.
Ich frage mich dann auch nochmal, wenn denn dieser Film, und ich glaube, das nehmen wir ja alle an, Kritik an Beauty-Standards üben möchte. Und egal, ob er das jetzt in welcher Tiefe er das tut, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass er das nicht in einer besonderen Tiefe tut, dann hat er ja doch ein gewisses Ansinnen, das über diese Kritik hinausgeht. Ich frage mich dann aber, wie sehr kann dieser Film sein Ansinnen einlösen? Ich weiß nicht, ob es euch anders geht, deswegen frage ich. Ich habe mich nach diesem Film schlecht gefühlt. Ich kann mir auch so schwer vorstellen, dass es Frauen gibt, die sich nach diesem Film besser fühlen. Und natürlich soll es nicht um ein Besser in einem oberflächlichen Sinne gehen, sondern auch die dadurch vielleicht ein besseres Körpergefühl haben. Also deswegen ist er, selbst wenn er brachial sein will, wenn er überdeutlich sein will, was bezweckt er denn letztlich damit, wenn er auf dem Weg so vieles falsch macht?
Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich habe mir beispielsweise das Bild von Elizabeth Sparkle, wie sie vor dem Spiegel steht und sich für das Date zurechtmacht, dieses Bild, diesen Still, habe ich mir neben mein Badezimmerspiegel geklebt, weil mich dieses Bild und der ganze Film im Nachgang daran erinnert, wie viel meiner Wahrnehmung von mir selber, meiner Schönheit, meinem Schönheitsideal, das ich auf mich und auch auf andere anwende, wie sehr das von außen geprägt wird. Also wie viel ich selbst beeinflusst bin in dem Bild, das ich von mir habe. Und deshalb habe ich mich nicht schlecht gefühlt, als ich aus dem Kino gegangen bin, sondern ich habe mich verstanden gefühlt. Und ich finde nicht, dass der Film dafür, bei mir hat der Film zu keinem Zeitpunkt den Anschein erweckt, dass er mir vorschreibt, was ich für ein Schönheitsideal haben soll. Er hat mir gezeigt, was die Gesellschaft für ein Schönheitsideal hat, in sehr überspitzter Form. Aber das hat mich zu keinem Zeitpunkt negativ beeinflusst.
Ich könnte auch noch kurz was dazu sagen, was es nicht direkt mit mir zu tun hat, aber was eigentlich für mich viel erschreckender war, und zwar während der Cannes Filmfestspiele wurde die Filmkritikerin Hannah Strong, die ja schon relativ renommiert ist, viele kennen sie bestimmt, auch unter anderem schreibt sie für Little White Lies, sie hat den Film gesehen auf dem Festival und hat danach auf Twitter einfach ihre Meinung dazu gesagt, das eben ne, mit den anderen Leuten zu diskutieren. Und sie wurde extrem dafür angefeindet, weil sie eben einerseits den Film als oberflächlich bezeichnet und ihm auch eben vor war, eben diese misogynen Bilder zu reproduzieren. Und sie wurde wirklich auf Social Media an sich dafür so hart irgendwie in den Pranger gestellt, was irgendwie auch schon wieder so skurril ist, weil man muss es ja sagen, wie es ist, gerade irgendwie in der Filmkritiklandschaft, irgendwie international gesehen, als auch irgendwie in Deutschland, ist ja der Hauptteil der Menschen, die da hinter den Bildschirmen sitzen, männlich und haben doch auch einen doch wahrscheinlich sehr anderen Blick auf den Film auch als jetzt Frauen. Und es ist schon beeindruckend, dass irgendwie selbst dann Hannah Strong irgendwie auf Social Media, nur weil sie irgendwie ihre Meinung gesagt hat, als eine der ersten, die diesen Film gesehen hat, solche Art von Anfeindungen und misogyner Gewalt irgendwie erlebt hat. Und das ist sehr problematisch und hat mir aber irgendwie leider irgendwie dann doch so gezeigt, okay, ja, vielleicht viele von den Leuten, die den Film gesehen haben, haben wirklich nur, ja, so einen voyeuristischen Erguss darin gehabt, aber nicht überlegt, was es eigentlich wirklich mit Frauen macht, so mit ihnen umzugehen.
Das finde ich interessant, dass du das erzählst, weil so ist es mir, nicht um Gottes Willen, auf gar keinen Fall in dieser Form, aber die meisten negativen Reaktionen auf meine Kritik, die in eine ähnliche Richtung gehen, habe ich in den letzten Jahren zum Barbie-Film erhalten, der ja leicht ähnlich verortbar ist von seinem Anliegen. Und auch da, ich habe mich sehr, sehr kritisch dem Film gegenüber geäußert. Also das, was ihr an The Substance kritisiert, habe ich zum Großteil an Barbie kritisiert. Und da kam Ähnliches auf mich zu. Also, und ich stimme euch auch auf jeden Fall zu. Gerade dieses Vokabular, von dem du gerade sprachst, dieses, das trotzdem im Rahmen der Filmkritik immer wieder auf die visuellen Vorzüge, insbesondere der beiden Frauen, hingewiesen wird. Also dieser Satz Demi Moore, die auch mit 50 noch toll aussieht, das fand ich ganz, ganz schlimm. In solchen Momenten habe ich dann nämlich auch verstanden, oder solche Momente entlarven dann Kritiker und Kritikerinnen darin, dass sie eben nicht verstanden haben, worum es geht. Also ich finde es sehr spannend, dass wir ähnliche Wahrnehmung haben, was die Resonanz der Kritik auf diesen Film angeht.
Hm. Nee, total. Und um fair zu sein, ne, Antje, eigentlich müsstest du hier gar nicht so in der Minderheitenposition sein. Ich glaube, unsere Zusammenstellung hier ist gar nicht so repräsentativ, weil ich habe den Eindruck, in der Summe kommt The Substance sehr, sehr positiv an. Ich fand es auch interessant, was du über Barbie gesagt hast, weil, aber ich weiß nicht, ob wir das fast noch aufmachen wollen, sich für mich Substance sehr ähnlich wie Barbie angefühlt hat, was die Tiefe der Kritik angeht. Aber ich fand es sehr schön, was du gesagt hast, und vielleicht ist das ja die versöhnliche Facette in diesem Film über die Spiegelszene, weil mir ist aufgefallen, wir alle drei konnten der etwas abgewinnen, wir alle drei haben uns da ein Stück weit wiedererkannt, wir alle drei haben gesagt, ähnliche Situationen zumindest kennt man aus dem eigenen Leben. Für mich ist es so, dass ich mir dann einfach mehr von diesem Film gewünscht hätte, oder genau dieser Szenen in diesem Film gewünscht hätte. Und um nochmal etwas übergeordneter darüber nachzudenken, wenn wir wegkommen wollen von diesem engen Druck, den Schönheitsideale ausüben, frage ich mich, ob es nicht klüger wäre, wenn wir dahin kommen würden, dass wir einfach, ohne es zu thematisieren, andere Beispiele sichtbarer machen. Also, dass wir verstärkt Menschen sehen, die eine Geschichte erzählen auf der Leinwand, die gar nicht mit ihrem Körper zu tun hat, die aber in ihrem Äußeren vielleicht von dem, was als Schönheitsideal gilt, einfach abweichen. Ich muss das immer vergleichen, auch wenn ich weiß, das ist natürlich ein anderes Thema mit Loveless Bleeding und dem Stellenwert, den der Film für mich hatte für das lesbische Kino, weil da findet gerade diese Entwicklung statt, dass wir davon wegkommen, problembehaftet von gewissen Identitäten zu erzählen und wir einfach Geschichten in die Welt setzen, die sich gar nicht mehr damit abtun, dass man abweicht von einer gewissen Norm, sondern einfach selbstbewusst das voraussetzt, das ist so und wir erzählen was ganz anderes. Und ich glaube, das würde ich mir einfach auch im Punkto Frauen, das Äußere von Frauen und den Dingen, die sie zu entsprechen oder eben nicht zu entsprechen haben, wünschen.
Das kann ich unterschreiben, das finde ich sehr schön.
Antje, Sophia, nachdem wir jetzt so lange über den Film diskutiert haben, müssen wir natürlich auch noch die obligatorische Frage danach stellen, ob man den Film gesehen haben muss. Sophia, wie geht's dir damit?
Ich muss sagen, ja, guckt euch den Film an. Alleine schon deswegen, weil weibliche Horrorfilme immer noch viel zu wenig gesehen werden, immer noch viel zu wenig Förderung bekommen und das sich ändern muss. Einfach um auch die Perspektiven dahingehend zu erweitern und diverser zu gestalten. Und deswegen guckt jeden Film von einer Frau. Das ist immer gut.
Antje, wie geht's dir damit?
Würde auch tatsächlich über die Hintergründe tatsächlich argumentieren. Auch darüber, dass ich finde, dass der Film viel macht fürs weibliche Genre-Kino. Und ich glaube, darüber, was der Film einem am Ende mitgibt, kann man halt drüber diskutieren. Haben wir ja jetzt eine Stunde lang gemacht. Ich würde es aber einschränken dahingehend, als dass ich schon finde, wenn man den Film jemandem ans Herz legt, dass diese Person einen starken Magen haben sollte. Und ich finde es auch total in Ordnung. Natürlich kann man jetzt wieder argumentieren, ja, aber das soll ja auch Leute mal aus ihrer Komfortzone rausbringen. Weiß ich nicht, wenn du die Leute zu sehr verstörst mit dem, was du machst, bleibt dir überhaupt nichts hängen. Deshalb, ja, man sollte sich den Film angucken, aber mit dem Wissen, dass man mit Body Horror auch in seiner extremeren Form was anfangen können sollte.
Auf jeden Fall. Ich tue mich etwas schwer heute mit der Antwort. Ich würde sagen, wer zur FOMO neigt, muss den Film sowieso gesehen haben, einfach weil er die Debatten jetzt gerade so sehr prägt. Ich würde aber auch sagen, dass er als das Spektakel, was er darstellt, und eben auch in handwerklicher Hinsicht, ob man jetzt zustimmt oder nicht, wie er das tut, auf jeden Fall heraussticht unter den aktuellen Kinoerscheinungen. Das würde für ein Ja sprechen. Auch, dass er uns so lange beschäftigt tatsächlich, dass er so viel zum im Nachhinein darüber nachdenken hergibt. Ich scheue aber dennoch davor zurück, an der Stelle mit Ja zu antworten. Gerade wegen der vielen thematischen Punkte, die wir angesprochen haben, war da für mich am Ende dann doch keine wahre Bereicherung. Bevor wir uns verabschieden, gibt es bei Katz immer noch die Möglichkeit, auf etwas hinzuweisen, das ihr zuletzt gesehen oder gelesen habt, das euch besonders gut gefallen hat oder euch im Gedächtnis geblieben ist oder auch ein Projekt, auf das ihr vielleicht hinweisen wollt. Antje, gibt's da was bei dir?
Ja, das gibt es, und zwar sehr frisch. Ich bin nämlich gestern aus dem Kino gekommen und habe zu meiner großen Überraschung einen Film gesehen, der mich in diesem Jahr bislang am meisten beeindruckt hat. Er kommt am 21. November 2024 in die Kinos, dauert also gar nicht mehr so lang. Und das ist der neue Film von Edward Berger, dem Regisseur von Im Westen nichts Neues. Der hat jetzt das Buch Conclave verfilmt, unter dem deutschen Titel Konklave natürlich. Und mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci und John Lithgow in den Hauptrollen. Und er erzählt von einer fiktionalisierten Papstwahl, macht also wirklich so ein altehrwürdiges Setting auf mit ganz, ganz tollen Einstellungen des Vatikans, große Bilder, wirklich ganz, ganz viel handwerklich, ganz viel handwerkliches Können und wahnsinnig viel Präzision auch in den Bildern. Aber stellt dem eine fast schon soap-eske Dramaturgie gegenüber und reichert das Ganze halt mit absoluten Banalitäten an, und dadurch ergibt sich ein wahnsinniger Reiz aus dem Projekt. Und ich finde, wir haben gerade drüber gesprochen, ob man The Substance gesehen haben sollte, allein um sich anzuschauen, 2 Stunden lang, wie viel Spannung man aus einer Papstwahl herausziehen kann, sollte man Konklave, im Original Conclave, für den November sich auf jeden Fall auf den Zettel setzen.
Das freut mich sehr, dass du ihn positiv hervorhebst. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber bislang eher Schlechtes aus meinem Umfeld gehört. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die sich sehr, sehr auf den Film freuen. Sophia, worauf willst du zum Abschluss noch hinweisen?
Also zum einen, Conclave kann ich auch sehr empfehlen, fand ich auch sehr spannend. Ach, schön. Noch eine andere Sache, die jetzt nicht direkt ein Filmstart ist oder etwas, was man jetzt auch in weiterer Zukunft noch angucken kann. Es geht um das kleine Genrefilmfestival, was sich mit italienischen Genrefilmen beschäftigt, Cine Sangue. Das ist nächste Woche im Filmrauschpalast am 19. und 20. Oktober. Also ich weiß nicht genau, wann diese Folge rauskommt und ob man dann noch Zeit findet, da hinzugehen und ob es eigentlich schon zu spät ist. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen, weil da bin ich auch selbst vor Ort und ich kenne Menschen, die dieses Festival machen, und die würden sich sehr freuen, wenn noch ein paar Leute dazukommen und sich spannende Italo-Western und andere italienische Ergüsse aus den letzten 50 Jahren angucken. Oder auch 60 Jahren, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall ein großes Film-Highlight ist Sergio Corbucci's Meisterwerk The Great Silence. Es läuft am 19. abends. Und da könnten wir uns treffen, über The Substance reden oder über diesen Film und ein bisschen diskutieren an der Bar vom Filmrausch.
Bei mir ist es mal wieder ein Buch, auf das ich hinweisen möchte. Das wird allmählich hier zur Regel. Und es ist ehrlicherweise eins, das ich selbst noch gar nicht abgeschlossen habe, aber ich bin jetzt schon so begeistert von Mircea Cărtărescus Roman Solenoid, dass ich ihn guten Gewissens, egal was da noch kommen mag, weiterempfehlen kann. Dabei ist die Handlung von Solenoid, obwohl es ein Roman ist, gar nicht so sehr wichtig. Vereinfacht ausgedrückt geht es um einen namenlosen Erzähler, der als desillusionierter Lehrer durch eine surreale Bukarester Welt streift und da auf geheimnisvolle Maschinen trifft, die mitunter physikalische Gesetze aushebeln können. Wie gesagt, das eigentliche Ereignis in diesem Buch sind aber die philosophischen Gedanken, die Cărtărescu mit einfließen lässt. Und da kreist vieles um das große Thema Existenz, um das große Thema Bewusstsein und das noch größere Thema Realität. Für mich ist die Sprache das zweite große Ereignis daneben. Es wird viel mit traumartigen Bildern und Exkursen gearbeitet. Und bei mir hat Solenoid, und das, glaube ich, konnte ich noch nie von einem Buch sagen, tatsächlich neue Dimensionen des Denkens eröffnet und meine Vorstellungskraft herausgefordert wie keins zuvor. Das ist selten, vielleicht interessiert es jemanden, es lohnt sich in jedem Fall schon die ersten paar hundert Seiten. Damit sind wir dann aber auch ganz am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für die wirklich spannende Diskussion zu The Substance und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.